Ja, guten Morgen und herzlich willkommen hier zum Gottesdienst in der FEG Körne. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bitte euch, zu Beginn des Gottesdienstes zum Gebet einmal aufzustehen. Herr, unser Vater im Himmel, ich danke dir für diesen neuen Tag. Danke, dass der Frühling jetzt kommt und dass es endlich wärmer wird. Ich bitte dich, dass du diesen Gottesdienst jetzt segnest, den wir dir zur Ehre feiern wollen. Und bitte segne auch jeden Einzelnen, der heute hier ist. Wir bitten dich aber auch für die Kranken in unserer Gemeinde, für die, die jetzt heute nicht da sein können. Bitte, ja, sei du ihnen heute ganz besonders nah und tröste sie. Ja, sei jetzt in unserer Mitte und schenk uns eine gute Zeit gemeinsam. Amen. Ja, ihr könnt wieder Platz nehmen. Am Eingang habt ihr alle diesen Gottesdienstzettel bekommen. Dort findet ihr auf der Rückseite auch alle Veranstaltungen, die jetzt in der kommenden Woche oder in den kommenden Wochen dran sind. Dort sind auch schon die Gottesdienste für die Osterfeiertage drauf. Informiert euch da einfach. Besonders hinweisen möchte ich einmal noch auf den Alpha-Kurs. Der beginnt jetzt am Donnerstag, am 15.03. Da liegen auch draußen Flyer zu aus. Für jeden, der interessiert ist am christlichen Glauben und gar nicht weiß, was das so genau ist, aber auch für diejenigen, die schon Christ sind und sagen, ich möchte meinen Glauben erneuern und neu beleben, da bist du dort genau richtig. Und es geht los mit einem Fest am 15. März, mit einem leckeren Abendessen. Wenn das was für dich ist, dann melde dich bitte an bei Pastor Arne Völkel oder im Gemeindebüro. Alle Infos auf den Flyern am Infopunkt. 6 Leute sind schon dabei, aber es dürfen auch gerne noch mehr werden. Dann hat mich Stefan Rohlfink gebeten, auf eine Veranstaltung hinzuweisen, die am kommenden Wochenende in der FEG Unna stattfindet. Dort werden am Samstag und am Sonntag die Israel-Tage stattfinden mit Jurek Schulz. Wer da Interesse hat, es liegen auch Flyer draußen aus, kann sich da gerne informieren. Herzliche Einladung dazu. So, dann haben wir heute eine landesweite Spendenaktion unseres Bundes für freie evangelische Gemeinden. Und ja, wie ihr an dem Bild hier hinten sehen könnt, soll der Staffelstab des Glaubens weitergegeben werden an andere Menschen. Und es geht halt konkret um Gemeindegründungsprojekte und auch um das Ressort Evangelisation. Dort sollen einfach die Gemeinden, die Ortsgemeinden noch besser unterstützt werden. Und im letzten Jahr konnten Gemeindegründungsprojekte gestartet werden schon in Duisburg, in Haiger, in Gießen, Münster und in München. Dieses Jahr ist schon ein Projekt in Stuttgart angelaufen und im Sommer werden Initiativen starten in Cottbus, in Leipzig und in Eisenach. Und für all diese Möglichkeiten, diesen Staffelstab des Glaubens weiterzureichen, wollen wir heute unser Geld zusammenlegen. Und während wir die Kollekte einsammeln, singen wir dabei das erste Lied, Du bist das Haus des Herrn. Das Thema des heutigen Gottesdienstes lautet: Wenn einer in der Gemeinde Mist baut, was tun wir dann? Ja, also ich finde, das ist eine spannende Frage und dazu sind mir direkt noch ganz viele weitere Fragen eingefallen. Zum Beispiel, was ist, wenn man da gar nichts tun kann? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Konflikt in der Gemeinde zu einem Konflikt, den ich auf der Arbeit oder in der Schule oder zu Hause habe? Und darf ich in der Gemeinde überhaupt streiten? Sind wir nicht zur Einheit berufen? Und was ist, wenn nicht die anderen Mist gebaut haben, sondern ich? Und naja, vielleicht habt ihr ganz ähnliche oder auch ganz andere Assoziationen zu diesem Thema. Und ja, ich freue mich auf die Predigt, die unser Pastor Rolf Zürus uns ja später dazu halten wird. Aber vorher möchte ich euch noch etwas erzählen von einer Arbeitskollegin von mir. Ich hatte damals, also es ist schon ein bisschen her, gerade die Ausbildung begonnen und ich wurde für einige Wochen dieser Kollegin unterstellt. Ich war gerade 20, sie schon um die 50, Mutter, gestandene Frau. Sie war aber auch laut, cholerisch, aufbrausend, beratungsresistent und das Ganze gepaart mit so einer ordentlich chaotischen Arbeitsweise. Könnt ihr euch vorstellen, das war nicht wirklich ganz einfach. Mein Motto für diese Wochen waren einfach nur Augen zu und durch, bloß nicht auffallen, alles zur Zufriedenheit erledigen und auch wirklich gar keinen Anlass zu Anfeindungen geben. Ja, ich hatte das Gefühl, dass ich diese Zeit dann eigentlich auch ganz gut hinter mich gebracht habe. Zumindest habe ich nichts Gegenteiliges gehört. Und einige Wochen später war ich im Kopierraum und traf auf eben diese Kollegin. Ich ahnte nichts Böses und da brach der Sturm auch schon über mich herein. Ich sei unfähig, zu nichts zu gebrauchen, wegen mir müsste sie alle Arbeit doppelt machen, etc. pp. Und das ganze Programm. Ja, was war passiert? Eine Lappalie. Ich habe einen Kopierauftrag für sie erledigt und einen ästhetischen Fehler gemacht. Sie sollte doppelseitig kopiert werden, einige hundert Male, und sie hätte gerne die letzte Rückseite der Doppelseiten weiß. Bei mir war sie aber beschrieben. Sah nicht wirklich schön aus, da gebe ich ihr recht, aber es war für einen Einmalgebrauch kopiert, also durchaus praktikabel. Außerdem hat sie mir überhaupt nicht gesagt, dass sie die Rückseite weiß haben wollte. Und sie hat meine Kopierarbeiten auch gar nicht kontrolliert, sodass ich gar nichts korrigieren konnte. Ja, ich war mir also keiner Schuld bewusst und habe dieser Kollegin das auch so gesagt. Mit dem Ergebnis, dass sie mehrere Jahre nicht mit mir geredet hat. Also selbst eine Begrüßung im Vorbeigehen auf dem Flur war nicht möglich. Musste sie dienstlich mit mir sprechen, weil ich in einem Büro gerade eingesetzt war, mit dem sie irgendwas zu tun hatte, passierte das äußerst unfreundlich, fast schon patzig. Ja, was macht man da als Azubi, wenn man das kleinste Licht im Laden ist? Nix. Erstmal abwarten. Ja, und so gingen dann die Jahre ins Land. Ich war mittlerweile selber Mutter von zwei Kindern, auch um einiges älter, wechselte die Abteilung, musste fortan mit dieser Kollegin zusammenarbeiten. Zwar nicht wirklich eng und wir saßen auch nicht im gleichen Büro, aber doch mussten wir Absprachen tätigen und wir mussten die gleichen Vorgänge bearbeiten und sie sollte im Sommer sogar einen Teil meiner Urlaubsvertretung übernehmen. Könnt ihr euch vorstellen, das war nicht lustig. Und ich hatte auch gar keine Lust mehr, ihr immer freundlich zu begegnen und mir ihre Beleidigungen und Anfeindungen einfach widerspruchslos anzuhören. Ich war kein Azubi mehr, ich hatte meinen Arbeitsvertrag, mein eigenes Arbeitsgebiet. Ja, der Ton wurde also rauer auf beiden Seiten. Und es kam, wie es kommen musste. Die ganze Sache ist natürlich eskaliert. Kennst du das auch? Da ist eine Situation und die nimmt Fahrt auf und der Karren fängt an zu fahren und irgendwann kannst du nur noch hinterher gucken und siehst, wie dieser Karren vor die Wand brettert. Und dann kannst du nur noch hoffen, dass es eine Gummiwand ist und dass man den Schaden hinterher irgendwie wieder beheben kann. Aber muss es denn immer so weit kommen und hat so ein Karren eine Bremse? ich ja auch am Überlegen, was kann ich tun in dieser Situation? Kann ich mit der Frau reden? Nee, ganz bestimmt nicht. Also mit der kann man definitiv nicht reden, das sage ich euch. Was hätte ich noch tun können? Für sie beten, ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber diese Situation kam mir zwar in den Sinn, aber eindeutig nicht oft genug. Ich konnte gar nichts tun, weiter kuschen, hat mich die letzten 10 Jahre auch nicht wirklich weitergebracht, war auch nicht so der Hit. Letztendlich habe ich auch mit anderen Kollegen dann geredet. Und da waren Gleichgesinnte, Kollegen, die Ähnliches erlebt haben. Wir konnten uns austauschen, das war erstmal ganz gut. Die haben mich verstanden, die wussten, wovon ich rede, denen ist das Gleiche passiert. Sprich, wir haben gelästert. Ich bin nicht stolz drauf, aber es war so. Wir haben gelästert. Hat das was gebracht? Natürlich nicht. Im Gegenteil, die Fronten waren noch verhärteter. Es wurden Leute in den Konflikt mit reingezogen, die eigentlich sowohl mir als auch dieser anderen Kollegin gegenüber neutral sich verhalten haben. Also ihr seht, das war alles eine ganz schwierige und verfahrene Situation. So, ich erzähle euch noch, wie es mit dieser ganzen Geschichte weitergegangen ist, aber wir machen jetzt erst hier eine Pause und ich bitte schon mal die anderen. Ja, ich muss ja noch was für später aufheben. Aber ihr kennt das wahrscheinlich auch, euch sind wahrscheinlich auch alle solche Situationen in den Kopf gegangen und das ist einfach nicht immer einfach. Ich bitte jetzt schon mal die Anbetungsband nach vorne und wir wollen gemeinsam Gott loben und anbeten und danach auf die Predigt hören. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne dazu aufstehen. So viel zu viel.
Ursprung allen Licht, ein Haus ist hell, es fehlt ein. In allem Guten finde ich dich, dem Wahren und dem Schönen.
Du füllst mich mit Dankbarkeit, was meine Seele weiht, Vater im Himmel. Alles verdanke ich dir, du füllst mich mit Dankbarkeit. Schenkst mir deine Liebeszeit, Vater im Himmel, alle verdanke ich dir.
Die Sicherheit und Mangel, dann gilt doch deine Güte bleibt, auch dann will ich dir danken. Überrascht mit Freude, weiß ich, ich hab's nicht verdient, doch ich genieß es heute.
Du füllst mich mit Dankbarkeit, dass meine Seele weint, weiter im Himmel. Alles verdanke ich dir, du füllst mich mit Dankbarkeit. Schenkst mir meine Lebenszeit, Vater im Himmel, für alles danke ich gezeigt, was Gnade ist. Kein Auge hat es je gesehen, kein Herz hat je erkannt, wie herrlich und wie wunderbar du bist. Unendlich schön bist du, mit ganzem Kraft. Schön bist du, nur du.
Deine Macht und Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Und jeder Mensch kann deine Werke sehen. Wie schön heute deine Majestät erwähnt in mir dein.
Wie schön bist du, nur du.
Ich lass mir den Blick in die Wunder der Welt. Oh, was mit Liebe mein Herz. Doch nichts auf der Welt ist so wunderbar wie du. Ich lass mir den Blick für die Wunder der Welt. Oh, was mit Liebe mein Herz. Nichts auf der Welt ist so wunderbar wie du.
Unendlich schön bist du, mit ganzer Kraft sing ich dir zu. Unendlich schön bist du, nur du.
Meine Seele.
schön bist du, du. Unendlich schön bist du, mit ganzer Kraft seh ich dir zu. Unendlich schön bist du, nur du.
Und ja, das tun wir, wir singen dir zu. Weil du derjenige bist, Herr, der wunderbar ist. Du bist der, Herr, der uns neues Leben geschenkt hat. Du bist der, der bei uns ist. Du bist der, der jetzt hier ist und der uns in diesem Gottesdienst begegnen will. Du bist der, der uns was zu sagen hat, der unser Leben in seine Hand genommen hat, Herr. Und wir sind einfach froh darüber. Wir sind froh darüber, weil uns das Sicherheit gibt, weil uns das einfach Frieden gibt in unser Herz. Und Herr, du bist praktisch bei uns, praktisch in Lebenssituationen. Praktisch in Situationen, wo wir gar nicht weiter wissen, da dürfen wir dir das sagen. Da dürfen wir mit dir rechnen, Herr, und da bist du da. Und ich danke dir dafür. Wunderbar bist du, unendlich groß.
Mein Vertrauen, deine Treue schön, dein Beten einen Merk versetzt. Großer Gott und Vater, liebe mich, doch mit deinen Augen sehen, lass mich niemals hinter da, wo deine Liebe wohnt. Lass mich leben, lass mich sein mit weitem Horizont. Lass deine Liebe mein Handeln weg, deine Größe meinen Mut bewegt, deine Allmacht meine Grenzen sprengt, mein Glaube weiter lenkt. Lass deine Freude mir zum Klingen bringt, deine Hoffnung über Mauern springt, dein Vertrauen, deine Treue schenkt, dein Beten einen Berg versetzt.
Deine Freude mir zum Klingen bringt,
meine Hoffnung über Mauern springt, mein Vertrauen, deine Treue schenkt.
Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wer ist denn schon länger als 20 Jahre hier in dieser oder in einer anderen Gemeinde? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Wow, das sind schon viele. Ich frage noch einmal, wer ist länger als 5 Jahre in einer Gemeinde? Das müssen jetzt mehr sein. Okay. Und als letzte Frage, wer ist länger als 1 Jahr in einer Gemeinde hier? Okay, vielen Dank. Ich sehe, hier sind viele Menschen, die Gemeinde kennengelernt haben, die sich auskennen mit Gemeinde. Und jetzt kommt eine ganz persönliche Frage. Hast du schon einmal erlebt, dass dir in der Gemeinde Unrecht geschehen ist, dass dich jemand schlecht behandelt hat? Wer hat das schon einmal erlebt? Ich bitte mal um Handzeichen. Okay, das sind einige. Wer hat das noch nie erlebt? Wow, das ist schon mal ganz toll. Jetzt frage ich aber noch mal nach, wer von euch hat noch nie erlebt, dass auch jemand anders, einer dritten Person in der Gemeinde irgendwo Unrecht widerfahren ist? Ich bitte, wer hat das noch nie erlebt? Ich bitte mal Handzeichen. Okay, jetzt sind wir weniger. Der Punkt ist, das Ergebnis unserer kleinen Meinungsumfrage deckt sich mit dem, was Jesus gesagt hat. Und zwar, jetzt komme ich mal zu unserem Predigtext. Also ich bitte mal, ja, genau. Ja, genau. Wenn dein Bruder, Matthäus 18, Vers 15, wenn dein Bruder, und das gilt entsprechend für die Schwester, ein Unrecht begangen hat, dann geh hin und stell ihn unter 4 Augen zur Rede. Und ich muss an der Stelle einen kleinen Grammatikexkurs machen. Das hier, was wir hier sehen, ist ja ein Bedingungssatz, ein Wenn-Dann-Satz. Und wir werden sehen, insgesamt gibt es in dem Predigttext 6, eigentlich im griechischen Text, oder 7 solcher Wenn-Dann-Sätze. Im Deutschen gibt es 2 Arten von Bedingungssätzen. Sätze mit einer realen Bedingung und solche mit einer irrealen. Ein Beispiel dafür, wenn meine Kinder mich fragen, Papa, kommst du heute und spielst mit uns Fußball? Da kann ich antworten. Erstens, wenn ich meine Arbeit im Büro geschafft habe, dann komme ich. Das ist eine reale Bedingung. Das heißt, meine Kinder können damit rechnen, dass ich komme. Antworte ich aber, ist so. Antworte ich aber, wenn ich meine Arbeit im Büro schaffen würde, dann käme ich gerne und würde mit euch Fußball spielen, dann wissen meine Kinder, Papa kommt nicht. Sehr wahrscheinlich. Die Bedingung ist irreal. Es ist unwahrscheinlich. In der griechischen Sprache, und Griechisch ist ja die Sprache des Neuen Testaments, in der es verfasst ist, da ist das noch differenzierter. Es gibt Bedingungssätze wie im Deutschen, da ist die Bedingung irreal. Dann gibt es 2 Arten von Bedingungssätzen, da ist das Verhältnis der Bedingung zur Wirklichkeit unbestimmt. Kann sein, kann auch nicht sein, dass dieser Fall eintritt, vielleicht. Und es gibt eine 4. Art von Bedingungssätzen, da beschreibt die Bedingung etwas, damit muss man rechnen. Damit kann man und muss man rechnen. Der spannende Punkt ist, hier in diesem Vers der Bibel und auch in den anderen Bedingungssätzen, die noch folgen werden, liegt diese 4. Art von Bedingungssatz vor. Das heißt, im Wenn-Satz wird etwas beschrieben, was wir erwarten können und müssen. Das heißt, Jesus sagt, ihr müsst damit rechnen, dass in der Gemeinde Unrecht begangen wird. Wörtlich, dass jemand sündigt. Dass jemand das Ziel verfehlt im Umgang mit den anderen. Es kann auch sein, dass dich das ganz persönlich trifft. Jemand sündigt an dir, verfehlt sich an dir, wird dir nicht gerecht und tut dir Unrecht. Deswegen fügen manche alte griechische Handschriften auch dieses Wörtchen an dir noch dazu, also wenn ein Unrecht an dir begangen wird. Natürlich ist es aber auch möglich, und das hat unsere Umfrage hier gezeigt, dass wir wahrnehmen, wie das zwischen anderen geschieht und wir selbst sind erstmal nicht direkt betroffen. Jesus sagt in jedem Fall, damit müsst ihr in der Gemeinde rechnen. Das Problem ist nur, dass wir eine ganz andere Erwartung haben, oder? Gemeinde soll doch ein Ort sein, der von der Liebe Gottes geprägt ist und wo wir miteinander und einer durch den anderen Gottes Liebe erfahren. Gemeinde, das soll doch Leben voll Liebe, Lieben voll Leben sein, ein Ort, wo wir gute Gemeinschaft erleben. Gemeinde soll doch ein Ort sein, wo wir geistlich aufgebaut, inspiriert werden für den Glauben, wo wir wachsen können in unserem Glauben, wo wir gute Predigten hören. Und Gemeinde soll auch ein Ort sein, wo ich meine Gaben einbringen kann, mich für das Reich Gottes einsetzen kann. Und Gemeinde soll bitte ein Schutzraum sein in einer Welt, wo das Klima rau und hart ist. Haben wir ja gehört eben in dem, was Marinka uns erzählt hat von der Arbeit. Und wenn uns dann in der Gemeinde Unrecht widerfährt oder wenn wir so etwas wahrnehmen, dann kommt uns das schnell wie ein Unfall vor, ein Fehler. Und vielleicht sagst du dir dann, die Gemeinde, in der das vorkommt, ist schlecht. Da suche ich mir doch eine bessere Gemeinde. Jesus sagt uns heute, das gehört zum Gemeindeleben dazu. Damit musst du rechnen, egal in welche Gemeinde du gehst. Es wird Konflikte geben, es wird Unrecht geschehen und die Wahrscheinlichkeit im Lauf der Jahre ist groß, dass es dich auch einmal persönlich treffen wird. Die Frage ist, bist du, bin ich bereit, sind wir bereit, unsere Erwartungen zu korrigieren? Liebe, Gemeinschaft, geistliches Wachstum, das ist alles okay. Das soll geschehen in unserer Gemeinde. Aber das Unrecht, die Sünde, die gehört auch dazu. Liebevoll leben, das gibt es nicht, jedenfalls hier nicht auf der Erde, solange nicht auch, gibt es nur mit Unrecht. Also, dass das Unrecht auch mitgeschieht. Damit müssen wir rechnen, so sagt es uns Jesus. Die entscheidende Frage ist jetzt, und die macht wirklich aus meiner Sicht den Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Gemeinde aus. Die Frage ist, was tun wir dann, wenn Unrecht geschieht, wenn einer Mist baut, wie gehen wir damit um? Also irgendwie ist die Funkstrecke blockiert. Super. Ich möchte am Anfang noch mal einige weniger hilfreiche Vorgehensweisen erwähnen. Eine erste Möglichkeit ist, ich ärgere mich und lasse meine Gedanken im Kopf kreisen. Wie kann die das bloß tun? Oder der ist ja überhaupt nicht glaubwürdig in seinem Christsein. Aber ich rede mit niemand. Ein Beispiel aus meiner Gemeindezeit in Berlin. Wir hatten dort einen Ältesten. Er war weit überdurchschnittlich begabt im IT-Bereich, Physik und Mathe. Aber manchmal begrüßte er die Leute nicht richtig. Dann sagten die betroffenen Leute, er hat mich nicht gegrüßt. Er hat mich nicht angeschaut. Er hat was gegen mich. Und sie grübelten. Warum? Was habe ich falsch gemacht? Und sie kamen zum Schluss, ich werde ungerecht von ihm behandelt. Die Konsequenz, wenn wir so damit umgehen, dann wird das Vertrauen gestört, das Miteinander wird belastet. Hier wird an der Stelle auch deutlich, dass Unrecht immer auch eine Frage der eigenen Wahrnehmung ist. Der Nicht-Gegrüßte sagt sich, er ignoriert mich, er schneidet mich, das ist nicht fair, das ist ungerecht. Und der Übeltäter war in dieser Situation mit ganz anderen Dingen beschäftigt und überfordert. Kleine Kinder schrien. Auf dem Weg zur Gemeinde gab es so eine Auseinandersetzung mit dem Ehepartner. Und deswegen, und dann kamen sie noch zu spät, was für sie ganz blöd war und von daher hatte er dann einfach keinen Blick mehr für andere. Eine zweite Vorgehensweise, die auch nicht so sehr hilfreich ist, ich fange an, mit anderen darüber zu reden. Natürlich nur mit meiner besten Freund oder besten Freundin. In Berlin damals ging das dann so, Gespräche in der Art, du, hast du das auch schon gesehen? Der ist aber komisch. Der grüßt mich nicht. Hast du das auch schon mal erlebt? Der ist unfreundlich. Der ist richtig arrogant. Die Konsequenz von diesem Umgang mit dem Problem, andere werden hineingezogen. Misstrauen entsteht bei unbeteiligten Dritten. Das Ansehen der Person wird beschädigt. Und das ist natürlich auch schlecht, wenn man eine Leitungsaufgabe hat. Und insgesamt wird die Atmosphäre in der Gemeinde schlechter. Und eine dritte Möglichkeit, die auch nicht so gut ist, ich ziehe mich zurück, ich sage, die Gemeinde ist schlecht. Wo mich zum Beispiel damals der Älteste nicht richtig grüßt, da fühle ich mich nicht wohl. Aber wir haben gesehen, solche Dinge kommen vor. Jesus sagt, das gehört dazu. Also ist auch keine Lösung. Jesus zeigt einen anderen Weg. Und der Weg, den Jesus zeigt, ist keine Option, wo er sagt, ja, das könntet ihr auch mal tun, versucht es doch mal damit, sondern es ist ein Befehl, ein Imperativ. Jesus sagt, wenn dein Bruder, und das gilt entsprechend für die Schwester, ein Unrecht begangen hat, in Klammern füge ich hinzu, und damit müsst ihr rechnen, dann sagt Jesus, geh hin. Und das meint, jetzt bitte den nächsten Punkt, ergreife die Initiative. Also, wenn du erlebst, dass dir Unrecht in unserer Gemeinde geschieht oder wenn du erlebst, dass jemand anders in unserer Gemeinde Unrecht geschieht, dann sagt Jesus, bist du dran. Nicht der, der das Unrecht getan hat. Auch nicht die Leitung der Gemeinde. Du bist dran. Die Verantwortung liegt bei jedem von uns hier in der Gemeinde. Gemeinde ist kein Fußballstadion, wo du auf den Zuschauerrängen sitzt, sondern du bist auf dem Spielfeld. Wie du dich in so einer Situation verhältst, entscheidet über die Qualität unserer Gemeinde, über die Atmosphäre. Wenn du erlebst, dass dir oder jemand anders Unrecht getan wird, sagt Jesus, ergreife die Initiative. Womit aber? Was ist zu tun? Da kommen wir zum nächsten Punkt. Suche das Gespräch unter vier Augen. Jesus sagt, geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Ich glaube, es gibt kein Gebot in der Bibel, das häufiger von uns übertreten wird als dieses. Nicht zuerst mit der besten Freundin, dem besten Freund darüber reden, nicht zuerst im Hauskreis darüber sprechen, nicht zuerst mit dem Ehepartner reden, nicht zuerst mit irgendjemandem, den du gut kennst, telefonieren. Das ist sehr schwer. Ich weiß das. Das geht mir auch genauso. Vor allem dann ist es schwer, wenn es uns persönlich betrifft. Denn dann sind wir verletzt und dann haben wir ein starkes Bedürfnis, darüber zu reden. Wenn du siehst, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas tut, was du für nicht okay, für falsch hältst, für Sünde hältst, dann sprich so schnell wie möglich mit ihm oder ihr. Schiebe es nicht auf die lange Bank, sonst bilden sich Vorurteile. Und aus Vorurteilen werden Urteile und das kriegen andere mit und das zieht Kreise. Jeder, der etwas falsch gemacht hat, in unserer Gemeinde hat die Chance, soll die Chance haben, eine Erklärung zu zweit. Und dann sagt Jesus, geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Und damit ist der nächste Punkt, ja, das sind die Alten, jetzt kommt der nächste Punkt, riskiere ein offenes Wort. Dieses zur Rede stellen könnte man auch übersetzen, bringe die Sache ans Licht. Wenn Sachen nicht angesprochen werden, was passiert dann? Dann landen sie bildlich gesprochen unter dem Teppich oder unter dem Bett. Also ich sehe das immer bei unseren Jungs, so wie die Zimmer aufräumen, manchmal, das ist immer so zyklisch. Und am Ende ist dann das ganze Zimmer zugemüllt und so ist auch unsere Gemeinde zugemüllt. Mit Gerüchten, mit negativen Dingen, die unter der Oberfläche brodeln, über die man spricht. Und dann, bildlich gesprochen, stinkt es. Das vergiftet die Atmosphäre. Nur dann, wenn die Dinge aus dem Dunklen ans Licht kommen, zur Sprache kommen, zunächst unter vier Augen, dann gibt es eine Chance zur Klärung. Und Jesus sagt, es ist deine Aufgabe, die Initiative zu ergreifen, wenn du Unrecht wahrnimmst. Und vielleicht, wenn man sich dann auf so ein Vier-Augen-Gespräch, in ein Vier-Augen-Gespräch wagt, wird deutlich, dass das mit dem Unrecht gar nicht so klar ist, sondern dass es um Missverständnisse, um Empfindlichkeiten geht. So wie in dieser Situation, wo nicht gegrüßt wurde damals in Berlin. Oder vielleicht auch, dass sich das Unrecht ganz anders darstellt. Und dann ist noch eins wichtig in dem, was Jesus sagt. Am Ende heißt es, wenn er mit sich reden lässt, hast du ihn zurückgewonnen. Am Ende von Vers 15. Das ist der Punkt, gewinne den anderen. Also es geht nicht darum, jemand den Kopf zu waschen. So nach dem Motto, boah, jetzt krieg ich dich mal an die Hammelbeine. Jetzt sage ich dir mal, was du falsch gemacht hast. Das geht ja gar nicht so. Nein, Jesus macht deutlich, es geht darum, den anderen zu gewinnen. Wofür? Für Jesus, denke ich. Denn wenn jemand Unrecht tut, dann betrübt das auch die Beziehung mit Jesus, beeinträchtigt das die Beziehung. Gewinnen auch für die persönliche Beziehung, die ich, wenn ich das Gespräch suche, mit jemandem habe. Und gewinnen auch für die Gemeinde. Und liebe Leute, gewinnen, zurückgewinnen geht nur mit Respekt und Wertschätzung. Und deswegen ein paar Vorschläge, was ich hilfreich finde für das Gewinnen. Zunächst einmal möchte ich in so einem Gespräch unter vier Augen nachfragen, wie sieht das denn aus deiner Sicht aus? Was ist denn aus deiner Sicht passiert? Wie hast du das erlebt? Weil sich eben manchmal die Sache aus der Sicht des anderen völlig anders darstellt. Und da habe ich schon die dollsten Sachen erlebt, wo ich dachte, jemand will mich aus der Gemeinde rauskanten und will nichts mehr mit mir zu tun haben. Und hinterher war alles völlig anders. Eine weitere Vorgehensweise in so einem Vier-Augen-Gespräch, die sehr hilfreich ist, in Ich-Botschaften zu sprechen. Ich habe das und das wahrgenommen. Und ein weiteres Ding ist Vergebungsbereitschaft. Die Bereitschaft, von vornherein auch zu sagen, ich möchte, dass die Vergebung, die Jesus möglich hat, über diesem ganzen Unrecht steht. Im Lukas-Evangelium Kapitel 17, Vers 3 ist eine Stelle, die ist so ganz, ganz ähnlich. Und da ist explizit auch von der Vergebung die Rede. Wenn dein Bruder, und das gilt entsprechend für die Schwester, ein Unrecht begangen hat, stell ihn zur Rede und wenn er es bereut, dann verzeih ihm. Aber, und das ist so an der Stelle für das Vier-Augen-Gespräch auch wichtig, auch bei dem Gewinnen wichtig, sage dann auch ein klares Wort. Es geht nicht um ein Weichspülergespräch. Die Zurechtweisung der Tadel in Liebe, das muss auch kommen. Sag auch deutlich, ich empfinde und ich bin der Meinung, das ist so nicht in Ordnung, was passiert ist. Und liebe Gemeinde, vielleicht betrifft es ja auch uns persönlich. Vielleicht wagt ja jemand ein Vier-Augen-Gespräch mit dir oder mir. Und dann ist es auch wichtig, dass wir das annehmen und sagen, ja, zumindest mal auch, wenn du denkst, das ist aber ganz blöd, was der mir jetzt sagt, zu sagen, ich denke drüber nach. Ich will das für mich und vor Gott prüfen. Ja, ganz klare Worte, die Jesus hier sagt. Und dann kann es aber passieren, und jetzt sind wir beim nächsten Punkt, dann kann es passieren, dass jemand sich nicht korrigieren lässt. Trotz all dieser Schritte. Vers 16 und Vers 17. Wenn er aber nicht auf dich hört, dann geh wieder hin, diesmal mit ein oder zwei anderen, denn jede Sache soll ja aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Wenn er immer noch nicht hören will, dann bring die Angelegenheit vor die Gemeinde. Wenn er nicht einmal auf die Gemeinde hört, dann behandle ihn wie einen Ungläubigen oder Betrüger. Und auch hier nennt Jesus wieder in diesem Bedingungssatz eine Bedingung, mit der wir rechnen müssen, die zu erwarten ist: der Betroffene hört nicht, lässt sich nicht korrigieren. Was ist dann zu tun? Jesus sagt, erster Punkt, ergreife die Initiative zum zweiten Mal mit ein oder zwei Zeugen. Hier zitiert Jesus eine alte Regel aus dem 5. Buch Mose, da ging es damals um ein Gerichtsverfahren. Und mit diesem Zitat stützt sich Jesus auf die Autorität des Alten Testaments. Und was sollen die dazugekommenen Personen bezeugen? Möglicherweise, dass sie das Unrecht bestätigen, was geschehen ist. Wahrscheinlicher aber sollen sie vor allem Zeuge für das Gespräch sein, was jetzt zum zweiten Mal stattfindet. Und sie verleihen die beiden Zeugen der Zurechtweisung, dem Ansprechen, dem kritischen Ansprechen ein Gewicht. Und die beiden Zeugen oder der eine Zeuge bereiten den dritten Schritt vor, denn auch damit ist zu rechnen, dass es vorkommen kann, dass trotz dem zweiten Anlauf jemand nicht einsichtig wird, sich nicht korrigieren lässt. Was ist dann zu tun? Jetzt kommt der dritte Punkt. Bring es vor die ganze Gemeinde. Jesus sagt, dann bring die Angelegenheit vor die Gemeinde. Also wenn wir das jetzt auf unsere Gemeinde übertragen, dann sind spätestens hier Strukturen in unserer Gemeinde wichtig. Spätestens hier brauchen wir jetzt auch Gemeindeleitung und Älteste. Es geht um eine Gemeindeversammlung, vielleicht im Anschluss an den Gottesdienst, wie auch immer. Und auch selbst dann ist damit zu rechnen, dass jemand selbst vor der ganzen Gemeinde keine Einsicht zeigt, nicht bereit ist zu hören und Korrektur anzunehmen. Und dann sagt Jesus, dann behandle ihn wie einen Ungläubigen oder Betrüger. Das heißt, an der Stelle geht es um Ausschluss aus der Ortsgemeinde, der letzte Schritt, der nichts mehr hilft. Aber auch das mit der Haltung, ich will den anderen gewinnen. Ein zeitweiser Ausschluss. Die Hoffnung bleibt, dass der andere umkehrt. Und das machen jetzt auch die folgenden Verse deutlich, die uns so eine geistliche Perspektive nochmal schenken. Denn es geht hier um mehr als eine Sozialregel. Vers 18, also wir sind, genau. Ich versichere euch, was ihr hier auf der Erde für verbindlich erklären werdet, das wird auch vor Gott verbindlich sein. Und was ihr hier für nicht verbindlich erklären werdet, das wird auch für Gott nicht verbindlich sein. Luther spricht hier in der Übersetzung vom Binden und Lösen. Und Binden und Lösen meint aus der Gemeinde ausschließen und in die Gemeinde aufnehmen. Das heißt, und das ist der Punkt, Jesus spricht seinen Jüngern und damit der Gemeinde, die durch sie entstehen wird, eine geistliche Autorität zu. Das heißt, Glaube ist nicht meine Privatsache und die Gemeinde ist der Ort, wo ich mir etwas hole, was ich für meinen Glauben brauche, sondern Gott begegnet dir und mir in der Gemeinde, durch die Gemeinde und erarbeitet an uns durch die Gemeinde. Und diese drei Schritte, erst ein Gespräch unter vier Augen, dann mit ein oder zwei Zeugen und dann vor der Gemeinde, sind ein geistlicher Weg. Und die Gemeinde hat auch die Autorität, Menschen wieder aufzunehmen. Also, wenn ich mich mit einer Gemeinde und wenn du dich mit einer Gemeinde überwirfst und die weisen dich oder mich zurecht und sagen, das ist nicht so in Ordnung. Und wenn wir dann sagen, ja, ich sehe das aber anders und ich gehe weg und suche mir eine bessere Gemeinde, das reibt sich hier an dem Text. Jesus sagt, wenn du mit der Ortsgemeinde überquer liegst, hast du auch ein Problem mit Jesus. Ganz wichtig ist hier der Zusammenhang nochmal dieses ganzen Textes. Vorher erzählt Jesus im Matthäusevangelium die Geschichte vom verlorenen Schaf. Ja, es geht nicht darum, jemand den Kopf zu waschen, sondern Menschen zurückzugewinnen. Und hinterher redet Jesus von Vergebung. Das ist der Kontext. Es geht nicht um die Reinigung unserer Gemeinde, sondern dass wir sagen, da tut einer Unrecht, endlich haben wir den Panzerknacker identifiziert und raus kommt er. Nein. Gewinnen. Ein zweiter Punkt, wenn Unrecht geklärt wird, dann ist gemeinsames Gebet wichtig. Vers 19, auch das versichere ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Eine Gebetsverheißung. Und in diesem Zusammenhang, denke ich, ist bei den Zweien, von denen die Rede ist, an die zu denken, die das Gespräch führen. Es geht um das Gebet auch für denjenigen, der das Unrecht getan hat, dass er Korrektur annimmt. Und liebe Freunde, das Machtmittel unserer Gemeinde ist nicht ein wie auch immer geartetes Verfahren, Konflikte zu lösen und Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen. Das Machtmittel unserer Gemeinde ist das Gebet. Und das Dritte ist, und das ist der letzte Satz im Predigtext, und diesen Satz liebe ich, weil er deutlich macht, was wir als Gemeinde wirklich sind. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus ist in unserer Mitte. Und Vers 19 vorher, Gott, unser Vater im Himmel, ist über uns. Das ist die Wirklichkeit unserer Gemeinde. Selbst wenn wir nur zwei oder drei sein sollten. Jesus in unserer Mitte, Gott, der Vater über uns, der für uns sorgt. Und so sind wir als Gemeinde unterwegs. Ganz kurz nochmal die Zusammenfassung. Dass jemand in unserer Gemeinde Mist baut, dass Unrecht begangen wird, das kommt vor. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Das macht den Unterschied. Jesus nennt uns drei Schritte, die wir gehen sollen. Vier-Augen-Gespräch, Gespräch mit ein bis zwei Zeugen, die ganze Gemeinde. Das Ziel ist, den, der Unrecht tut, zurückzugewinnen. Und selbst ein Gemeindeausschluss, den es geben kann, steht unter diesem Ziel. Und das Ganze ist nicht eine Sozialregel, sondern ein geistliches Geschehen. Gott wirkt dadurch. Gebet ist wichtig. Gemeinde ist solch eine Gemeinschaft mit Jesus in der Mitte. Zum Schluss meine Frage an dich, und die knüpft dann an das, was Marinka uns sagen wird. Mit wem musst du reden, weil Unrecht geschehen ist? Und wann machst du einen Gesprächstermin?
Ja, vielen Dank, Rolf, für diese deutlichen und auch ermutigenden Worte. Wir wollen als Antwort auf die Predigt jetzt noch einmal gemeinsam singen. Über alle Welt bist du der Herr.
Thank you.
Ja, wie ging das nun mit meiner Kollegin weiter? Ich habe euch versprochen, ich erzähle euch noch ein bisschen. Ja, die Situation ist eskaliert. Das war dann folgendermaßen, ich saß in meinem Büro, ich hatte den Tisch voll mit Aktenstapel, ich war dabei, die Sachen alle zu sortieren und Ablage zu machen. Und dann ging die Tür auf, kein Anklopfen, kein Guten Morgen. Meine Kollegin rauschte rein, hatte einen Berg von Akten, die pfefferte sie mir auf den Schreibtisch, alles flog durcheinander und dann blaffte sie ein, das ist für Sie, und rauschte wieder raus. Das war dann der berühmte Tropfen, der dieses längst volle Fass zum Überlaufen brachte. Ich habe überhaupt nicht mehr nachgedacht. Ich bin nur noch aufgestanden und mit einem Stoßgebet auf den Lippen raus aus dem Büro hinter dieser Kollegin her. Ich habe sie eingeholt und habe zu ihr gesagt, also so geht es nicht weiter. Wir müssen miteinander reden. Bitte kommen Sie zurück in mein Büro. Und sie kam tatsächlich mit. Und auf dem Rückweg dann kreisten meine Gedanken nur noch zwischen, das ist dein Untergang, zu ganz ruhig und, oh Gott, bitte steh mir bei. Naja, wir kamen in das Büro und widerstrebend kam sie also mit. Widerstrebend setzte sie sich auf den Besucherstuhl, der in meinem Büro stand, und widerstrebend hörte sie mir tatsächlich zu. Sie hörte mir zu. Und ich habe ihr halt einiges erzählt und erst war sie ja sehr abweisend, dann rechtfertigte sie sich. Und irgendwann im weiteren Verlaufe dieses Gesprächs merkte sie, dass ich hier gar nichts Böses wollte, sondern dass ich endlich Frieden im Büro haben wollte. Ja, und so redeten wir dann eine Zeit lang und am Ende des Gesprächs, dann hielt ich ihr die Hand hin und sagte, ich wünsche mir, dass wir ab jetzt freundlich und kollegial miteinander umgehen. Und sie guckte meine Hand an. Und sie ergriff meine Hand und sie sagte, das mache ich, wenn Sie es auch tun. Und dann war das Gespräch zu Ende. Sie ging wieder in ihr Büro. Ich saß auf meinem Bürostuhl, völlig verschwitzt, total geflasht und absolut perplex, wie einfach dieses Gespräch, vor dem ich 10 Jahre Angst hatte, jetzt plötzlich gewesen ist. Und dann konnte ich Gott nur noch danken. Also ich saß auf meinem Bürostuhl und dankte Gott wirklich für dieses Gespräch, was er geführt hat und dass er einfach dabei gewesen ist. Und obwohl dieses Gespräch wirklich nur wir beide geführt haben und auch mit gar keinem darüber geredet haben, blieb dieses Gespräch trotzdem nicht ohne Folgen. Den Kollegen in der Abteilung fiel plötzlich auf, dass meine Kollegin viel entspannter war. Die brüllte gar nicht mehr so viel. Und die Kollegen merkten, dass wir plötzlich miteinander normal redeten. Nach einer Zeit lachten wir sogar mal zusammen. Und mittlerweile ist diese Frau schon längst in Rente. Die ist schon gar nicht mehr da, aber bis zum Schluss sind wir wirklich gut miteinander klargekommen. Und ja, warum erzähle ich euch jetzt in epischer Breite während des Gottesdienstes Geschichten von meiner Arbeit? Diese Frau ist kein Christ. Die Frau hat mit Gemeinde absolut nichts am Hut. Aber wir leben ja nicht nur hier in der Gemeinde. Morgen ist Montag, da gehen wir alle wieder in den Alltag, stehen da unseren Mann und unsere Frau. Und ich habe einfach erlebt, dass Gott auch im Alltag Menschen bereit machen kann, dass auch im Alltag Gespräche möglich ist. Und naja, wie viel mehr sollte das dann erst hier in der Gemeinde möglich sein, wo wir alle Christen sind? Und ich hätte niemals, wirklich niemals geglaubt, dass mir mit dieser Frau ein normaler Umgang möglich ist. Aber Gott hat das geschafft und es ist passiert. Und ich habe bei diesem Gespräch wirklich ganz deutlich gespürt, dass Gott da war, weil das wäre sonst ein totales Fiasko geworden, das wäre gar nicht gegangen. Und es hat ja auch sichtbare Veränderungen gegeben, nicht nur bei der Kollegin, auch bei mir und auch in der Abteilung ein Stück weit. Und ja, dieser Karren, von dem ich vorhin gesprochen habe, dieser Karren mit dem Konflikt, der war wirklich in voller Fahrt Richtung Betonwand. Und wir haben es geschafft, diese Notbremse zu ziehen, die Kurve zu kriegen und das Ganze nochmal abzuwenden. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Mut machen, dass ihr eure Konflikte im Gebet vor Gott bringt und dass ihr auch das Gespräch sucht. Also bei mir hat das viele Jahre gedauert, aber am Ende ist es gut geworden. Und für das, was wir nicht möglich halten, ist immer möglich bei Gott. Und ja, wenn du jetzt merkst, dass du auch Gebet brauchst, vielleicht für dich oder für eine Person, die dir ja in den Sinn gekommen ist, während ich hier meine Geschichte erzählt habe, dann hast du gleich die Möglichkeit, hier nach dem Gottesdienst zu den Bänken zu kommen. Dort werden Mitarbeiter sein, die gerne mit dir und auch für dich beten wollen. Und ja, alle anderen haben die Möglichkeit, gleich draußen im Foyer miteinander zu reden, ins Gespräch zu kommen, bei einer Tasse Kaffee oder Tee. Und auch unsere Ältesten haben wieder ihre Gesprächsinsel. Das ist ja letzte Woche angelaufen. Wenn ihr rauskommt, direkt rechts hinter der Glastür, werden jeden Sonntag 2 von der Gemeindeleitung zur Verfügung stehen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, was auch immer habt, gerne auch ein Feedback zu der letzten Gemeindeversammlung, dann könnt ihr dort nach dem Gottesdienst hingehen. Das ist letzte Woche schon sehr gut angenommen worden. Ja, jetzt bleibt mir noch euch allen einen wunderschönen Gottesdienst zu wünschen. Sonntag natürlich. Gottesdienst haben wir geschafft. Also einen wunderschönen Sonntag. Kommt gut in die nächste Woche und ich bitte jetzt den Rolf, uns noch den Segen zuzusprechen.
Der Herr Jesus Christus segne dich. Er segne dich mit dem Mut, ein Gespräch zu suchen, wo es nötig ist. Er segne dich mit der Bereitschaft, auch Kritik, Zurechtweisung anzunehmen, wo es nötig ist. Und er segne uns alle miteinander mit seinem Frieden, der höher ist als den Frieden, den wir schaffen können. Durch Jesus Christus. Amen.